Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Und heute geht es um David und Victoria Beckham. Bei diesem Promi-Paar steckt viel mehr hinter der schillernden Fassade, als man denkt. Dramen, Skandale, Erfolge, Misserfolge und natürlich die ganz große Liebe.
Ja, und Victoria Beckham ist gerade 50 geworden. Da schauen wir doch mal gerne genauer auf das Leben von ihr und ihrem ebenso berühmten Ehemann.
Aber bevor wir das tun, schauen wir erstmal, was in der Welt der Promis sonst so los war. Werbung. Bunte Spotlight.
An den letzten zwei Wochenenden stand ja ein sehr begehrtes Promi-Event an, nämlich das legendäre Coachella Musikfestival in Kalifornien, genauer gesagt in der Nähe von Palm Springs mitten in der Mojave-Wüste. Und Babsi, du warst in diesem Jahr dabei. Erzähl mal, wie kam es dazu und wie war's?
Ich bin selber noch total baff, dass ich dort sein durfte. Ich wurde von BMW eingeladen, beziehungsweise Bunte wurde von BMW eingeladen, denn die sind jetzt seit 6 Jahren Partner des Festivals und ja, sind dort auch immer mit ihren neuesten Autos unterwegs, deswegen war ich da. Und ich muss schon sagen, es war atemberaubend, weil man kannte es natürlich schon die letzten Jahre aus diversen Medien und von den ganzen Stars, wie sie ihre Outfits präsentiert haben, und dort treten ja wirklich immer Weltstars auf und ja, es war einzigartig.
Wie kann man sich denn das vor Ort vorstellen? Wie ist die Atmosphäre und wie läuft dann alles ab?
Also man muss wirklich sagen, es ist riesig. Das kann man sich eigentlich, ja, ich kann nicht mal in Worte fassen, wie groß es ist. Und das Schöne ist wirklich die Kulisse, weil du bist mitten in der Wüste quasi. Um dich herum ist das Gebirge. Also man hat irgendwie auch manchmal das Gefühl, das sind die Alpen, was sie natürlich nicht sind. Und dann stehst du da mittendrin vor einer riesen Bühne. Also es gibt insgesamt 6 Bühnen. Und siehst halt dann halt Leute wie Beyoncé, Harry Styles, in diesem Fall zum Beispiel halt Gwen Stefani oder Lana Del Rey, die dann halt jeweils 1 Stunde einen Wahnsinnsauftritt hinlegen. Und dann kann man sich das auch ein bisschen vorstellen wie ein Rummel. Es gibt natürlich dieses berühmte Riesenrad, was dann dort steht, wo auch alle Leute und alle Promis sich immer fotografieren. Und dann gibt's halt diverse Bars, Essensstände, Stände, wo du dir Klamotten kaufen kannst. Also es gibt irgendwie alles, was man sich vorstellen kann. Und man braucht dann auch wirklich so erstmal 1/4 Stunde von der einen Bühne bis zur nächsten Bühne. Und ich glaube, die Atmosphäre ist eigentlich ganz gut zu beschreiben mit Good Vibes Only.
Es heißt ja aber auch immer, dass man die Stars jetzt nicht nur auf der Bühne bewundern kann, sondern dass es auch passiert, dass man neben denen in der Menge steht. Ist es wirklich so?
Ja, es ist wirklich so. Ich habe am Anfang auch nicht geglaubt, aber direkt am ersten Tag, also am Freitag, das Festival findet ja immer an 2 Wochenenden insgesamt statt, im April, stand ich mit meiner Kollegin in der Menge, also direkt vor der Hauptbühne, und wir haben uns die Sängerin Sabrina Carpenter angeguckt. Das ist so ein relativ junger Popstar in Amerika. Und ich drehe mich so nach links um und denke so, warte mal, diese Frau kenne ich doch. Und das war einfach Heidi Klum. Heidi Klum stand dort mit ihrer jüngsten Tochter Lou in so einem neongrünen Kleid und einem Cowboyhut und hat da einfach das Konzert angeguckt. Und sie war da auch ohne Bodyguard, also zumindest habe ich keinen gesehen, und hat da abgetanzt. Und ja, dann war das so. Dann laufe ich dann auch irgendwie so um die Ecke, weil wir wollten auf die Toilette gehen. Dann denke ich so, wer wird denn da gerade so fotografiert? Paris Hilton. Hailey Bieber ist an mir vorbeigelaufen. Also man sieht die Promis wirklich hautnah.
Ja, ich glaube, eine Heidi Klum würde ich auch sofort erkennen. Wahrscheinlich schon an der Stimme würde ich die irgendwo hören. Aber wie spottet man jetzt zum Beispiel so einen Jeff Bezos?
Also ich muss erstmal sagen, ich bin ja ein kleiner Super-Recognizer. Ja? Erstmal Props an mich. Ich kann ganz schnell Leute spotten. Nee, es ist natürlich gar nicht so einfach, weil es ja Tausenden von Menschen sind und irgendwie sehen auch viele gleich aus, weil alle so top aussehen und perfekt. Also man kann sich ein bisschen danach orientieren, ob es Freundesgruppen sind, weil oft sind Promis in Gruppen unterwegs und die laufen dann entlang und dann siehst du schon, wie ein paar Leute ihr Handy zücken. Und Jeff Bezos zum Beispiel, der war relativ einfach zu spotten. Der war nämlich von 4 Bodyguards umgeben. Das war auch total lustig. Wir standen auch wieder in der Menge und haben gewartet auf Lana Del Rey. Und dann gucke ich wieder nach links und dann sehe ich da so ein Pärchen umarmen, knutschend. Ja. Und ich habe, ohne das jetzt böse zu meinen, ich habe eine Glatze gesehen und dachte, dieses Paar kommt mir bekannt vor. Und dann sah ich halt vier Männer, die so außenrum standen. Und dann wusste man schon, okay, die müssen irgendwie berühmt sein. Und es war Jeff Bezos mit seiner Verlobten Lauren Sanchez. Also du kannst es ein bisschen an Bodyguards erkennen, an Gruppen. Und meistens muss man auch sagen, dass diese Promis natürlich hauptsächlich zu den Headlinern gehen. Viele huschen dann auch erst im Dunkeln abends rein und dann kannst du schon ein bisschen erkennen und wer auch mit wem befreundet ist. Also ich wusste zum Beispiel, dass halt so viele Promis mit Lana Del Rey befreundet sind und dann konnte man auch sehen, ah, die sind da oder die sind bei dem Künstler, weil die sind befreundet. Also das ist auch so ein bisschen so eine freundschaftliche Nummer.
Und war es dein Highlight, Jeff Bezos beim Knutschen zu sehen oder kannst du noch ein anderes benennen?
Also mein Highlight war natürlich Jeff Bezos beim Knutschen zu sehen, ist ja klar. Aber ich glaube Gwen Stefani, weil die ist ja nach 9 Jahren erstmals wieder mit ihrer Band No Doubt aufgetreten und die hatten eine Energie, diese Band. Sie war so gut drauf, sie hat mit dem Publikum kommuniziert, sie ist da rumgerannt, sie hat gelacht, dann natürlich ihre alten Hits mitzusingen. Das war wirklich ein Highlight. Und der Entrance oder der Eingang von Sängerin Lana Del Rey, weil da war ja schon alles dunkel. Also sie ist ja dann erst um 11 Uhr abends aufgetreten. Dann ging ihre Musik los und sie fuhr, das hat man dann auf den Leinwänden gesehen, über das ganze Festivalgelände auf so Motorrädern. Mit so Bikern vorne drauf. Sie trug so ein schimmernd, glitzerndes, hellblaues Paillettenkleid und hatte wie so eine Hollywood-Föhnfrisur und sie war wunderschön. Und ja, dann fuhr sie da über dieses Gelände und alle waren so um mich herum, alle amerikanischen Fans schrien nur, iconic, iconic, sie ist so iconic. Und ja, das war schon so, man hatte die eine oder andere Träne im Auge, würde ich sagen.
Würdest du also im Nachhinein sagen, es wird dem Hype gerecht oder wirkt es auf Social Media glamouröser?
Es wirkt definitiv glamouröser auf Social Media, würde ich schon sagen, weil jeder Promi oder jeder Influencer weiß natürlich, wie er sich in Szene zu setzen hat und zeigt natürlich auch nur die schönen Seiten. Ich finde schon, dass es dem Hype gerecht wird, weil es einzigartig ist, so viele große Künstler innerhalb von so einer kurzen Zeit zu sehen und weil sich halt alle so viel Mühe geben vom Aussehen, von der Show, vom Look und ja doch. Also der Hype ist da, aber wie wir alle wissen, auf Social Media sieht alles schöner aus als in Reality.
Und ich würde sagen, nächstes Mal setze dich dafür ein, dass du jemanden mitnehmen kannst.
Absolut.
Wir sprechen diese Woche über die Beckhams, heißt Victoria und David Beckham und ihre Familie. Victoria wurde ja vergangene Woche 50 Jahre alt und halb Hollywood ist dafür nach London gereist, um mit ihr zu feiern. Natürlich haben auch ihre Liebsten nicht gefehlt. Ehemann David sowie die vier Kinder, Brooklyn 25, Romeo 21 und Cruz 19 und natürlich Harper 12, ließen sie so richtig hochleben. Und Babsi und ich haben hier die Bilder von dieser Sause gesehen und gedacht, über dieses offensichtliche Glück dieser Frau müssen wir uns jetzt mal austauschen. Denn so selbstverständlich, wie es jetzt wirkt, ist dieses Glück von Victoria Beckham ja nicht. Sie musste echt viel über sich ergehen lassen, um im Leben dort anzukommen, wo sie jetzt steht. Aber Babsi, sag du erstmal, was du von der Party gehalten hast.
Ja, wenn jemand wie Victoria Beckham einen runden Geburtstag feiert, ist eigentlich ja einem schon klar gewesen, dass das eine Party der Superlative wird. Und du hast es gerade schon angesprochen, halb Hollywood war versammelt. Sie hatte ja rund 100 Gäste eingeladen und darunter war unter anderem ihre beste Freundin Eva Longoria, dann Hollywood-Ikone Selma Hayek mit ihrem ja, Milliardärsehemann François-Henri Pinault, dann natürlich die guten alten Freunde Tom Cruise und Mark Antony. Dann war zum Beispiel Regisseur Guy Ritchie vertreten oder Actionstar Jason Statham. Also ja, alle waren da und natürlich wurde auch nicht irgendwo gefeiert, sondern in dem exklusiven Member Club Oswalds in London. Und das fand ich ganz lustig, dass Victorias Lieblingsgetränk dort serviert wurde. Ihr Lieblingsgetränk, ich hätte jetzt gedacht Martini oder Cosmopolitan.
Oder Skinny Bitch.
Oder Skinny Bitch. Nein, es ist Tequila und zwar Don Julio. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Das ist so ihr Lieblingsgetränk, den gab es und ganz viele italienische Vorspeisen. Und ja, was natürlich das Highlight, glaube ich, für alle Gäste war und für mich persönlich auch, schade, dass ich nicht da war, die Spice Girls sind aufgetreten. Vor 5 Jahren sind sie, glaube ich, zum letzten Mal aufgetreten und natürlich waren jetzt ihre Freundinnen wieder dabei und Victoria ist mit aufgetreten, obwohl sie sich ja erst vor kurzem ihren Fuß gebrochen hatte. Sie humpelt ja und hat ja immer Krücken, aber es hat sie sich nicht nehmen lassen und ja, hat da performt und ich glaube, was besonders schön zu sehen war, du hast ja auch am Anfang von den Fotos gesprochen, da ist ja so ein Foto ein bisschen um die Welt gegangen, wie ihr Ehemann David Beckham sie so auf Huckepack nach der Party trägt und es war irgendwie so süß zu sehen, weil ich glaube, dass die beiden sich so lieben. Und das hat man irgendwie auch gesehen, wie sie sich angestrahlt haben. Und er soll ja auch auf der Party eine total romantische Rede gehalten haben und so gesagt haben, ja, Victoria ist meine große Inspiration. Und so, er hätte sich nie was Schöneres vorstellen können als so eine tolle Mutter für seine Kinder. Also ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und gerade wenn man jetzt zurückblickt, wie steinig dieser Weg war. Deswegen, klar, müssen wir jetzt mal in unserem Podcast ein bisschen erzählen, was die beiden alle schon durchgemacht haben und wie diese Liebe eigentlich anfing, oder?
Ja, angefangen hat es eigentlich schon ganz süß, weil die sollen sich ja schon gut gefunden haben, bevor die sich überhaupt persönlich kannten. Kennengelernt hatten sie sich ja 1997. Da war sie schon eine berühmte Sängerin in der Girlband Spice Girls und er war ja ein angehender Fußballstar im Verein Manchester United. Das heißt, er hatte sie vorher schon im Fernsehen gesehen und gesagt, die heirate ich mal.
Das ist so süß.
Und es ist auch kein Gerücht, das streitet er nicht ab, sondern er hat es ja auch selbst bestätigt in der Netflix-Dokumentation Beckham. Ja, und sie streitet auch nicht ab, dass er ihr aufgefallen ist. Und obwohl sie mit Fußball nicht so viel anfangen konnte, wollte sie ganz plötzlich unbedingt zu einem Fußballspiel. Natürlich eines von Manchester United. Und danach haben die beiden sich im VIP-Bereich getroffen und sich sofort verknallt. Und vor allem fand sie total gut, dass sie gesehen hat, dass er da mit seinen Eltern stand. Also sie hat sich gedacht, wow, der ist ein Familienmensch, so wie ich. Ja, und ich schätze mal, dass er einfach von ihrem Bombenaussehen erstmal total umgeworfen war. Aber schon beim Kennenlernen zeigte sich, dass sie ihm da so auch ein bisschen was an Stärke voraus hat, weil sie hat ihm ja dann ihre Nummer in die Hand gedrückt und gesagt, wehe, du rufst mich nicht an. Also ich finde es schon super romantisch, oder?
Also das Kennenlernen auf jeden Fall, weil das war schon ein bisschen wie ein, ja, wie aus einem Film. Aber dann fand ich es irgendwie nicht mehr so romantisch, weil sie mussten ihre Liebe ja zunächst sehr verheimlichen. Also zum einen darf man ja nicht vergessen, beide waren damals schon so, ja, die größten Stars in England. Das heißt, man wusste schon, wenn jemand das mitbekommt, dann wird eine Riesenwelle sozusagen bald getreten. Und zum anderen war ja David Beckham wirklich so ein Rising Fußballstar und sein Trainer, Sir Alex Ferguson wollte halt auf keinen Fall, dass natürlich seine Spieler abgelenkt werden und dass seine Spieler irgendwie auf Partys rumtanzen oder berühmte Frauen kennenlernen. Er wollte eigentlich, dass seine Spieler sehr früh mit ja, netten, unscheinbaren Frauen verheiratet sind, wo sie dann nach dem Spiel nach Hause gehen können, ohne viel Ablenkung. Und das war natürlich bei Victoria Beckham nicht so. Und dann war es ja auch wirklich so, als dann rauskam, dass die beiden ein Paar sind, ging es los. Also dann ist eine riesen Medienschlacht veranstaltet worden und sie wurden das neue Glamour-It-Paar Englands. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach für eine Beziehung, wenn die ganze Welt drauf blickt. Und dann war es natürlich auch so, dass er ja in der Zeit, also 1998, für die WM gespielt hat, für England, und sie war auf Welttournee. Das heißt, die beiden haben sich auch monatelang nicht gesehen, was ja schon auch eine Belastung ist, gerade für so eine junge Beziehung. Beide müssen ihre Karriere verfolgen. Und ja, dann kam ja der nächste große Step. Victoria war schwanger zum ersten Mal, auch alles in diesem Zeitraum, mit dem ersten Baby, mit Sohn Brooklyn. Und dann ist leider was nicht so Schönes passiert. David Beckham stand im Achtelfinale bei der WM gegen Argentinien und hat eine rote Karte bekommen, weil er sein Bein so ein bisschen, ich glaube jetzt alle männlichen Zuhörer wissen es wahrscheinlich, sein Bein so gekickt hat und ist damit aus dem Spiel rausgeflogen. Und dann hat England verloren. Und natürlich, wie sollte es auch im Sport sein, hat natürlich jeder David Beckham die Schuld gegeben. Und er wurde wirklich von dem groß gefeierten Held zum Buhmann der Nation und wurde fertig gemacht vom anderen Stern. Er wurde bespuckt, beschimpft, konnte nicht mehr alleine auf die Toilette gehen. Also das war so die erste große Zerreißprobe für die Beziehung, weil David Beckham, wie er auch selbst bestätigt hat, in eine Depression gerutscht ist.
Ja, das war also diese berufliche Zerreißprobe und privat lief es ja auch nicht besser. Denn man kann wirklich so sagen, Victoria Beckham war dann 1999, als Brooklyn geboren wurde, erstmalig auch wirklich fies der Häme der Medien ausgesetzt. Ihr richtiger Name war ja Victoria Adams und ihr Spitzname bei den Spice Girls Posh Spice. Und das wurde dann auch genutzt, um so richtig fiese Schlagzeilen zu produzieren. Sie hat ja Brooklyn per Kaiserschnitt bekommen und deshalb gab es dann eben so Headlines wie Too Posh to Push, was ja übersetzt so viel heißt wie zu fein, um zu pressen. Und ja, es begann dann, wie du auch schon gesagt hast, eine richtige Hetzjagd der Paparazzi. Nicht nur auf David Beckham, sondern eben auch auf das Paar, weil man versucht hat, ja auch ein Bild von dem kleinen Brooklyn zu schießen, um es dann zu veröffentlichen. Also ja, in Ruhe durch London bewegen konnten sie sich dann erst recht nicht mehr.
Also ich muss wirklich sagen, es war richtig übel, aber irgendwie trotzdem haben die beiden zusammengehalten, die Beziehung ist nicht zerbrochen und dann haben die beiden auch geheiratet 1999 und zwar auf dem Luttrell Stone Castle in Irland. Und wie sollte es auch anders sein, es war wieder ein Medienspektakel. Tausende von Fans sind da hingereist und ja, wollten natürlich irgendwie das Paar erblicken und es wirkte dann wie so ein Festival, weil man da irgendwie hingepilgert ist.
Und Englands Coachella.
Genau. Und das Krasse war eigentlich, beziehungsweise das Lustige, die beiden waren kein klassisches Hochzeitspaar, zumindest äußerlich. Also es gab den Dresscode Black and White, aber für die Gäste. Victoria und David hatten ein ikonisches Outfit an. Sie trugen einen lilanen Look. Also ich kann mich noch genau erinnern, Victoria Beckham, so ein ja, trägerloses, eng anliegendes lilanes Kleid, eher einen lilanen Anzug. Die beiden lachen auch heute darüber, obwohl Victoria Beckham ja ganz lustig sagt, ist doch toll, wenn man machen kann, was man will auf seiner eigenen Hochzeit. Und das hat sie gemacht und das finde ich irgendwie cool. Aber es gab ja sehr ikonische Fotos und auch damals wussten David und Victoria schon, wie sie sich ja vermarkten müssen. Sie haben nämlich damals ihre Hochzeitsfotos für 1 Million Pfund an die OK verkauft. Und diese Fotos sind so lustig, weil der kleine Brooklyn trägt dann so einen lilanen Zylinder und auch so einen Anzug. Also es ist zum Totlachen. Wir würden es wahrscheinlich jetzt an Fasching anziehen. Ja, also man dachte, die beiden haben alles überstanden und das ging dann erst auch mal so ein paar Jahre. Aber 2004 gingen die beiden dann durch eine sehr schwere Ehekrise. Was war da los?
Ja, das war, glaube ich, wirklich die härteste Zeit in der Beziehung von Victoria und David Beckham. Denn damals war er schon für seinen neuen Fußballverein Real Madrid nach Spanien gegangen, während sie erstmal in England blieb, um sich natürlich um die gemeinsamen Söhne Brooklyn und Romeo zu kümmern, der ja dann auch schon auf der Welt war. Und da hatte David Beckham so eine Phase, in der ein bisschen abgehoben war, würde ich sagen. Viel feiern ging mit den Kollegen, auch um auf seine Erfolge anzustoßen natürlich. Aber was dann natürlich auch in England durch die Presse ging, woraufhin sich Victoria Beckham dann von Journalisten fragen lassen musste, ob sie eifersüchtig sei nach dem Motto, der kann ja jeder haben und
warum nimmt er dich?
Ja. Nein, so nicht. Und dann kam ja das Allerschlimmste. Es sah dann tatsächlich so aus, als hätte er eine andere gehabt. Seine damalige Assistentin Rebecca Loos, damals 26 Jahre alt, behauptete in dem heute nicht mehr existierenden Boulevardblatt News of the World eine andauernde Romanze mit ihm gehabt zu haben. Und ob das jetzt so stimmt oder nicht, so ein Gerücht ist nie leicht zu ertragen.
Das Schlimmste für eine Frau, gerade wenn du in einer anderen Stadt sitzt mit 2 kleinen Kindern und dein Mann ist nicht bei dir. Glaubst du denn, dass es nur ein Gerücht war?
Ich sag mal so, zwar haben sie diese Affäre ja nie bestätigt, aber dementiert wurde sie ja auch nicht. Und das scheint schon sehr auffällig. Das merkt man auch krass in der Beckham-Doku auf Netflix. Sie reden die ganze Zeit über die Gefühle von damals, aber so richtig Details erwähnen sie halt nicht.
Ja, ich finde, man hat auch gemerkt, wie unangenehm es David Beckham war, weil er konnte nicht mal dem Interviewer richtig in die Augen gucken. Also er hat immer so nach unten geguckt und so ein bisschen wässrige Augen gehabt und meinte nur, ja, es war so eine schwere Zeit. Und auch wo dann der Interviewer ihn fragt, ja, wie habt ihr das als Paar überstanden? Dann sagt er nur so, ich weiß es nicht.
Und es war schlimm, Victoria leiden zu sehen.
Genau,
also er weicht immer total
aus. Aber er hat es auch nicht dementiert. Also ja. Es ist irgendwie offensichtlich, dass da was war. Aber naja. Aber umso bemerkenswerter, dass sie trotzdem beide weiterhin zusammengehalten haben, nicht nur als Paar, sondern auch als Familie. Und ja, sie hat immer hinter ihm gestanden in all diesen Zeiten. Man darf ja auch nicht vergessen, egal wohin er hingegangen ist, ne, sie ist immer mitgezogen. Sie hat sich wieder um ein neues Haus gekümmert, um neue Schulen für die Kinder. Also sie haben irgendwie diese Krise zusammen ausgesessen. Und damals gab es ja auch noch kein Social Media, ne, sodass sie sich irgendwie hätten wehren können. Heute kennt man das ja, wenn es irgendein Gerücht gibt, kommt sofort ein Promi, macht eine Story und sagt, hey, ich muss jetzt mal ganz klar sagen, das und das stimmt nicht so. Oder ich will mich wehren. Und das gab es ja damals noch nicht.
Und was ja wirklich auch bemerkenswert ist, ganz nebenbei hat sich Victoria Beckham noch vom belächelten Modepüppchen zur angesehenen Designerin entwickelt, oder?
Ja, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. 2004 hat sie ja ihre erste Jeans-Kollektion für Rock and Republic unter dem Titel VB Rocks oder VB Rocks entworfen. Und später entwarf sie dann auch darunter ihre eigene Marke. Die einzelnen Stücke trugen eine Krone mit dem Buchstaben DVB.
Die waren so
iconic, ja.
Jeder kannte diese Jeanshosen und diese Initialen setzen sich logischerweise halt aus dem Namen ihres Ehemannes und von ihrem eigenen Namen sozusagen zusammen. Und jeder wollte damals diese Jeans haben.
Natürlich, oder auch nicht.
Oder auch nicht. Manche fanden es auch so ein bisschen prollig, aber ja, sie ist ihren Weg gegangen. Und dann ging es eigentlich wirklich bergauf. 2009 hat sie sich dann, Gott sei Dank, von der Krone verabschiedet. Und ihr Label hieß dann Victoria Beckham. Ganz schlicht. Ihr Label hat sie dann zum ersten Mal auf der New Yorker Fashion Week präsentiert. 15 ausgewählte Stücke in, ja, sehr strengen Schnitten, unkonventionell, klare Farben. Und alles war handgefertigt und lag so zwischen 650 und 1900 Pfund preislich. Und danach war wirklich das Urteil der Kritiker sehr gut. Also viele schrieben, hey, sie hat es geschafft, alle waren baff, dass sie wirklich designen konnte.
Ja, ich besitze leider keine Kreation von ihr, finde aber auch, plötzlich war sie wirklich eine ernstzunehmende Stilikone. Und bis heute ist die Marke Victoria Beckham für genau diese unkonventionellen, aber strengen Schnitte bekannt und auch noch sehr erfolgreich. Ja, und wer ja mittlerweile auch recht stylisch unterwegs ist, ist ihr Sohn Brooklyn, mittlerweile 25. Der versucht ja schon auch sehr nach dem Vorbild seiner Eltern zu leben, versucht sich so als Fotograf und Influencer, aber so eher mit mehr oder minder Erfolg, laut der Kritiker. Wie würdest du sagen, dass es ihm gelingt?
Ja, das ist ja immer so eine Sache mit Kindern von berühmten Eltern. Schwierig, da Fuß zu fassen und an den Erfolg anzuknüpfen. Also das hat er natürlich nicht. Aber natürlich, er hat 16,5 Millionen Follower auf Instagram. Das heißt, er ist ein erfolgreicher Influencer und er kann auch davon leben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er es geschafft hat. Er bezeichnet sich ja als Entrepreneur. Das macht ja gerne jeder Zweite. Er macht immer so Kochvideos, wo er aber auch so ein bisschen belächelt wird. Er ist ja als Fotograf unterwegs, hin und wieder. Aber vor allem, glaube ich, kriegt er Aufmerksamkeit wegen seiner Beziehung bzw. seiner Ehe. Er ist ja mit der Schauspielerin Nicola Peltz zusammen bzw. verheiratet. Die ist 4 Jahre älter als er und sie kommt aus einer steinreichen Familie. Also ihr Vater ist der milliardenschwere Unternehmer Nelson Peltz und ihre Mutter ist ein ehemaliges Model. Und die beiden, ja, geraten immer mal wieder in die Schlagzeilen. Sie haben auch sehr, sehr früh geheiratet. Da war er gerade mal 23. Also die Ehe ist sozusagen sein Marktwert.
Und hatte es Nicola Peltz leicht, im Beckham-Clan aufgenommen zu werden?
Ja, das ist so eine Sache. Die Beziehung zwischen Victoria Beckham und ihrer Schwiegertochter sorgt seit Jahren für böse Spekulationen. Man kennt es ja oft, gerade der älteste Sohn, Mutter-Sohn, ist ja auch ein besonderes Verhältnis. Ich glaube, jeder kann aus Erfahrungen sprechen, dass man es oft nicht so leicht hat mit seiner Schwiegermutter, obwohl ich nicht weiß, ob es da so ist. Aber es wird immer behauptet, zwischen den beiden herrscht eine Fehde. Die beiden würden sich hassen und sich nicht mögen. Unter anderem soll es einen großen Eklat gegeben haben an der Hochzeit von Brooklyn und Nicola. Denn eigentlich dachte natürlich jeder, unter anderem auch Victoria Beckham, dass ihre Schwiegertochter natürlich ein Brautkleid von ihr tragen wird. Also, dass Victoria das Brautkleid designen wird. Ja, aber Nicola trug kein Kleid von Victoria, sondern ein Couture-Kleid von Valentino. Und ja, ich glaube, dann ging das Drama los. Und Nicola hat das dann auch noch so ein bisschen angefeuert. Sie hat dann ein Interview gegeben und gesagt, ja, sie hätte ja total gerne ein Kleid von Victoria angezogen. Aber Victoria, ja, hätte sozusagen es nicht geschafft, das Kleid rechtzeitig zu designen, beziehungsweise keine Lust gehabt. Sehr, sehr, sehr schwierig alles. Und was halt jetzt schon nochmal auffällig war, jetzt an dem 50. Geburtstag hat Nicola wieder gefehlt. Sie meinte zwar, sie war bei ihrer Großmutter, aber es ist ein bisschen schwierig. Die beiden zeigen sich jetzt immer mal wieder vereint und man hat so das Gefühl, das ist eine PR-Strategie, um ihr zu zeigen, hey, wir verstehen uns, wir sind ein Team, aber man nimmt sie nicht so ganz ab.
Ja, zumindest kann dieser Konflikt ja nicht darin liegen, dass Victoria Beckham keine anderen Frauen in der Kernfamilie akzeptiert, weil manchmal können Mütter da ja auch etwas anstrengend sein. Und Töchterchen Harper Seven ist ja der ganze Stolz ihrer Mutter. Und ich finde auch, seitdem diese heiß ersehnte Tochter auch die Versöhnung von Victoria und David Beckham gekrönt hat, dass Victoria auch nochmal so ein bisschen weicher wirkt. Und man sieht sie auch mal öfter lächeln. Davor hatte sie ja schon immer so eine sehr wunderbare Ausstrahlung. Und das hat sie in einem Interview auch übrigens mal damit begründet, ich mag mein Gesicht nicht, wenn ich lächle. Muss man auch mal drauf achten, denn Zähne zeigt sie wirklich nie, aber jetzt deutet sie so langsam an, dass sie Zähne hat seit Harper's 7.
Ja, ich finde auch, man merkt eigentlich, dass sie total der warmherzige Mensch ist. Und gerade wenn man auch die Dokumentation gesehen hat, sie war eigentlich auch am Anfang so in ihrer Spice Girls Zeit total lustig. Und ne?
Das hat mich auch total überrascht, wie sie da immer quirlig Faxen in die Kamera gemacht hat. Immer so ein Peace-Zeichen, Grimassen und so.
Und ich frage mich auch, warum Leute sich wundern, dass jemand eher dann ja ruhiger wird, beziehungsweise nicht mehr so viel Personality zeigt, wenn jemand eigentlich über Jahre lang immer nur fertig gemacht wird. Ich meine, sie hatte ja auch ganz viel mit Bodyshaming zu kämpfen. Ihr wurde ja immer wieder vorgeworfen, dass sie magersüchtig auch ist, zu dünn ist. Ihre Looks wurden kritisiert. Dann natürlich, wie wir es jetzt schon im Podcast gesagt haben, ne, sie ist schuld, wenn David schlecht gespielt hat. Also irgendwie ist es ja auch klar, dass man dann sich so ein bisschen zurückhält und introvertiert. Und sie hat immer zu ihm gehalten und er selbst sagt ja auch, sie hat ihn eigentlich gerettet. Sie ist so der Grund, warum er eigentlich noch da ist. Und ich finde es irgendwie schön, dass die Beckhams gezeigt haben, dass eine Familie zu haben oder auch eine Ehe zu führen nicht einfach ist und nicht reibungslos läuft. Es gibt Auf und Abs und das ist auch gut so. Man muss Höhen und Tiefen überstehen. Und sie haben zusammengehalten und sind miteinander gewachsen. Und was man auch nicht vergessen darf, diese Marke Beckham hat so viel wert. Beides sind absolute Marketing-Profis und diverse Modemarken, Werbedeals, die beiden haben. Also sie können ihren Kindern auch wirklich die Welt zu Füßen legen.
Weiß man denn, wie hoch ihr Vermögen ungefähr ist?
Ja, also deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Also das wurde auch im letzten Jahr immer wieder in diversen Zeitschriften zitiert. Und die beiden leben ja auch ein sehr luxuriöses Leben. Die haben ja unter anderem eine Luxusvilla in London und dann, das hat man auch jetzt auch in der Doku gesehen, diese traumhafte Farm auf dem Land, nordöstlich von London. Das ist ja wunderschön. Da gibt es auch ein großes Fußballfeld. Dort tut ja David Beckham immer grillen, Gemüse anpflanzen und natürlich, ja, er hat Bienen. Also er ist Imker sozusagen. Er macht eigenen Honig und ja, da ich glaube, da können sie sich richtig schön zurückziehen und jetzt auch mal so im Alter einfach mal entspannen.
Ja, man merkt einfach, die sind angekommen und die wissen eben auch, wer sie abseits ihrer Karriere sind. Und ich muss sagen, mich hat auch total irritiert am Anfang, dass Victoria gesagt hat, sie stand auf Beckham, konnte aber mit Fußball nie was anfangen, hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Und ich glaube, am Ende könnte das auch so ein bisschen ihr Erfolgsrezept gewesen sein, weil er sich eben bei ihr nicht über seine Leistung definieren musste, sondern er war einfach ihr Mann, ihr Geliebter, so wie er war. Und deswegen war die Beziehung dann auch so beständig, als diese Karriere dann eines Tages zu Ende war.
Ja, und das hat er ja auch mal in einem Interview gesagt, dass sie ihm auch Selbstbewusstsein gegeben hat, weil er war ja wirklich, wie du es auch am Anfang gesagt hast, er war noch so ein bisschen schüchterner, ein bisschen jünger und sie war ja schon so voll mitten im Geschehen.
Sie hatte eine Vision, wie auszusehen hat, hat ihm immer die Haare gestylt. Ja.
Und was ich auch ganz süß finde, das muss man schon noch einmal kurz sagen, wie perfektionistisch David Beckham ist. Das ist ja so lustig, er ist ja wirklich ein Ordnungsfanatiker. Jeder Stuhl muss gerade stehen, jedes Glas muss richtig stehen, seine Klamotten sind perfekt gefaltet und nach Farben und Sachen sortiert. Also ich finde es total lustig. Ich glaube, die beiden sind einfach the perfect match.
Ja, und so soll es jetzt auch die nächsten 50 Jahre für die beiden weiterlaufen, würde ich sagen. Und wir sind schon gespannt, wie entweder die Goldhochzeit gefeiert wird oder dann das 100-jährige Jubiläum.
Werbung. Stars und Sterne.
Es gibt romantische News aus dem spanischen Königshaus. Die zukünftige Königin von Spanien, Prinzessin Leonor, ist nämlich verliebt. Und das ist nicht das einzig Neue im Leben der Prinzessin. Mittlerweile ist sie 18 und mit der Volljährigkeit wachsen natürlich auch die royalen Pflichten. Heißt, sie rückt immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Schauen wir mal, was die Sterne in Sachen Liebe, aber auch in Sachen Arbeit für die Prinzessin sagen. Leonor hat am 31. Oktober Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Skorpion. Und das heißt, das kommende Jahr ist eine Zeit voller intensiver Emotionen und bedeutungsvoller Verbindungen. Man kann regelrecht von einem Liebeshoch sprechen. Skorpione sind von Natur aus leidenschaftlich und tiefgründig. Perfekt für eine romantische Beziehung. Es ist aber auch Vorsicht geboten. Skorpione könnten dieses Jahr auch etwas kontrollierend und eifersüchtig werden. Immer daran denken, die eigenen Bedürfnisse mit denen des Partners in Einklang zu bringen. Immerhin heißt, eine Beziehung zu führen, auch Kompromisse zu machen. Beruflich hält das Jahr 2024 interessante Wendungen für den Skorpion parat. Immerhin sind sie sehr zielstrebig und ehrgeizig. Wie praktisch, dass Leonor gerade auf einer Militärakademie ausgebildet wird. Da können diese Eigenschaften ja nur zum Erfolg führen. Skorpione sollten aber nicht den Fokus verlieren und sich zu sehr um die Karriere kümmern. Auch die Dinge, die einem am Herzen liegen, sollten nicht vernachlässigt werden. Also unbedingt Initiative ergreifen und Projekte umsetzen, die die eigene persönliche Leidenschaft antreiben. Es kann ja nicht immer nur um royale Pflichten gehen. Dieses Jahr werden Skorpione in fast allen Lebensbereichen eine starke innere Transformation erleben. Die Zeit sollte unbedingt genutzt werden, um sich besser kennenzulernen. So kann man auch die eigenen Stärken und Schwächen entdecken. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion hilft beim persönlichen Wachstum. Also, unser kosmischer Tipp, liebe Leonor, bleib weiterhin so fokussiert in der Akademie, aber sei auch bereit, dich den Veränderungen des Lebens anzupassen. Und ganz wichtig, lass Platz für dein Privatleben, deine Freunde und vor allem die neue Liebe. Denn Balance, wissen wir ja alle, ist der Schlüssel zum Glück.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Ich freue mich auf nächste Woche.
Tschüss. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grün statt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein!
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.